Ja, lasst uns noch vor der Verkündigung aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du für unsere Schuld am Kreuz bezahlt hast. Danke für unsere Gemeinschaft hier heute Morgen, auch im Mahl, auch jetzt am Wort Gottes. Bitte gib einfach Gnade fürs Verkündigen, bitte gib uns offene Herzen, dass dein Wort in unsere Herzen einfallen kann, wie ein Same und Frucht bringt. Amen. Ja, lasst uns heute wieder das Buch Esra aufschlagen und es heute auch zu Ende bringen, nämlich die letzten beiden Kapitel, 9 und 10. Ich habe mal durchgezählt, die Verse, die wir heute betrachten aus zwei Kapiteln, sind so viel wie beim letzten Mal. Also ich glaube, wir schaffen das noch heute bis 11:30. Und lasst uns einfach anfangen und dann, wir lesen das, so wie wir es jetzt auch zuletzt mal gemacht haben, nur mal ein paar Verse und dann gucken wir uns die mal näher an. Esra Kapitel 9. Also Esra kommt jetzt endlich an in Jerusalem. Ja, und dann passiert halt Folgendes. Esra 9, 1 und 2. Als nun dies alles ausgerichtet war, traten die Obersten zu mir und sprachen, das Volk Israel und die Priester und Leviten haben sich nicht abgesondert gehalten von den Völkern der Länder bezüglich ihrer Gräuel, nämlich von den Kanaanitern, den Hittitern, Pherizitern, Jebusitern, Ammonitern, Moabitern, Ägyptern und Amoritern. Denn sie haben von deren Töchtern Frauen für sich und ihre Söhne genommen, und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt, und die Hand der Obersten und Vorsteher ist in dieser Missetat die erste gewesen. Also stellt euch mal vor, ihr kommt vielleicht so als Missionar, als Missionarspaar irgendwo hin, da ist vielleicht schon irgendwo eine Gemeinde. Du kommst gerade an, die sagen dir Hallo und so, pass mal auf, eigentlich sind wir am Ende. Und du denkst, toll, so fängt's gut an. Und wenn wir das heute betrachten, das will ich mal vorab schicken, dass wir uns kurz einmal darüber Gedanken machen, was hier gerade tatsächlich passiert und was das für uns bedeuten soll. Also, die haben erstmal etwas gemacht, da müssen wir mal erstmal dazu sagen, wisst ihr was, heiraten ist keine Sünde. Und vielleicht haben die so gedacht. Ist schon nichts Schlimmes. Und schaut doch mal, jetzt können wir in die Vergangenheit des Volkes Israel gucken. Wir können zum Beispiel das im Stammbaum Jesu ganz leicht lesen. Als die Israeliten, also vor dieser Zeit damals, über den Jordan gingen, dann standen die ja vor Jericho. Und dann gab es in Jericho die Prostituierte Rahab, die hat diesen Kundschaftern geholfen. Und später kommt dann einer und der heiratet die. Und das ist super. Die steht jetzt sogar für uns alle heute, für die ganze Welt lesbar im Stammbaum Jesu drin. Die wird da sogar so genannt. Aber wisst ihr, was man bei der Frau sieht? Sie fängt ja an, als die Kundschafter kommen, sie fängt an, Gott zu glauben. Also wisst ihr, wir haben manchmal diese Formulierung, die ist ja ziemlich platt geworden bei uns, an Gott glauben. Darf ich die mal anders sagen? Gott glauben, dass das stimmt, was er sagt. Und sie hat das ja bewiesen, indem sie was gemacht hat, was ja menschlich total dumm ist. Und denkt, jeder, der die Bibel liest, der kennt ja die Geschichte oder hat sie in der Kinderstunde gehört. Sie hängt ja auf die Weisung der beiden Kundschafter. Also ist ja immer so ein Rätsel. Was waren das für Männer, dass die sowas machen konnten? Wie nah waren die ihrem Gott verbunden? Die sagen zu der Frau, ja, du lässt uns ja hier mit diesem roten Seil runter, das lässt du hier hängen, wenn wir dann demnächst um die Stadt ziehen. Und dann wirst du verschont und du holst deine ganze Familie ins Haus. Und die glaubt das, dass das funktioniert. Das funktioniert ja auch. Das müssen wir mal vorstellen. Die konnte nicht nachlesen, dass das funktioniert. Die musste blind glauben. Und dann ändert die ja auch ihr Leben. Die gründet ja eine Familie mit einem Israel. Die tut wirklich Buße. Und das war gut. Oder denken wir an Ruth, die Moabitin. Ich glaube, wir ersparen uns das mal, uns anzugucken, wie das Volk Moab entstanden ist. Aber sie kehrt ihrem Volk den Rücken und wendet sich dem Volk Israel zu. Die sagt ja zu ihrer verwitweten Schwiegermutter, und sie ist ja selber auch Witwe, Sie sagt, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Die kehrt wirklich um, also das, was wir Buße nennen. Das tut die wirklich. Und dann heiratet die den Boas. Das ist ja ein Urenkel von der Rahab oder ein Ururenkel. Und ein paar Generationen später kommt der König David. Vielleicht haben die sich sowas gedacht. Vielleicht waren die hier in dieser Situation auch so frisch verliebt. Und wisst ihr, wenn man frisch verliebt ist, dann hat man ja auch Tomaten auf den Augen. Ja, wir nennen das manchmal rosa-rote Brille, aber sind wir mal ehrlich, eigentlich sind das Tomaten auf den Augen. Man sieht ja nichts mehr. Und die haben sich auch vielleicht, oh, das ist so gut, das fühlt sich ja so richtig an. Das wird schon gut gehen. Obwohl Gott sie warnt im Gesetz Moses. Wisst ihr, das war nämlich das Problem. Das Problem ist ja nicht, dass das an und für sich Sünde ist, sondern das Problem ist ja, die tun hier was, was gefährlich wird. Und das hat das Volk Israel auch schon erlebt. Das hat der König Salomo erlebt, dass ihm seine 1000 Frauen da, die er sich aus allen möglichen Heidenvölkern zusammengeheiratet hat, dass sie ihm in den Ohren lagen, dass er ihn doch, das haben die ja nicht gleich am Anfang gemacht. Da waren sie vielleicht noch ganz bewegt und ehrfürchtig vor dem großen König Salomo und von seinem Gott und dem Tempel und allem. Irgendwann später lagen die ihm in den Ohren und sagen, komm, bau uns doch auch einen Tempel für unsere Götter. Dann macht er das. Und davor warnt Gott sie im Gesetz. Das ist ein Problem. Und wenn wir jetzt davon lernen, dann heißt das für uns ja nicht, dass wenn wir auf den Trichter kommen, ich hätte vielleicht einen falschen Ehepartner, da muss ich ihn wegschicken, so wie das hier später passiert. Das heißt es nicht, das wäre Sünde. Sondern wir haben hier was, wo Dinge in unser Leben und auch in unsere Gemeinde rein wollen, die vielleicht gar nicht schlimm sind an und für sich, aber super gefährlich sind. Wenn wir hier weiterlesen, oder bleiben wir mal kurz hier stehen, im Vers 2, ja, heißt es ja am Schluss, und die Hand der Obersten und Vorsteher ist in dieser Missetat die erste gewesen. Das war nicht eine kleine Gruppe am Rand, die das gemacht hat. Das ging quer durch. Das war eine gemeinsame, abgemachte Sache, könnte man so sagen. Und die Anführer haben es noch fleißig vorgelebt. Und dann steht in Vers 3, als ich nun dies hörte, zerriss ich mein Hemd und mein Obergewand und raufte mir das Haupthaar und den Bart und saß bestürzt da. Ich weiß nicht, wie der sich gefühlt hat. Ich habe es letzte Woche gesagt. Er hat wahrscheinlich gedacht, wir würden das heute so salopp sagen, so im Sprichwort, der hat gedacht, der ist im falschen Film. Das passt doch vorne hinten nicht zusammen. Haben die alles vergessen? Und haben die wirklich alles vergessen, was in der Vergangenheit passiert ist? Welche Folgen das hat, wenn man sich gegen Gott versündigt? Welche Folgen es hat, in ihrer Situation heidnische Frauen zu nehmen? Haben die alles vergessen, dass das Gericht mit sich bringt? Die kommen doch gerade aus dem Gericht. Die sind ja wieder zurückgekommen gerade. Und schon wieder. Und wisst ihr, der ist ja nicht fertig, das sehen wir gleich. Der ist ja nicht fertig, weil er denkt, boah, sind die schlecht. Sondern weil sie ihm wichtig sind. Und wenn hier steht, also sollen wir überlegen, was der macht, der ist wirklich fertig. Und das ist heute vielleicht nicht unbedingt unsere Ausdrucksform. Ja, das ist teilweise auch Kultur, dass man sein Obergewand zerreißt. Aber der rauft sich auch noch die Haare vom Kopf und den Bart. Der ist echt am Ende, das nimmt ihn wirklich mit. Und wenn hier steht, er saß bestürzt da, da ist so viel wie betäubt, der guckt nur noch ins Leere, der ist wirklich am Ende. Das ist, was, wenn was in der Gemeinde schief läuft, dann merkst du, ob sie dir wirklich am Herzen liegt, ob dir deine Geschwister wirklich wichtig sind oder nicht. Wenn du nach Hause gehen kannst und du gehst ganz cool ins Bett und denkst, oh, bin jetzt nicht mehr da, ist ja egal, ich lebe ja mein eigenes Leben. Wenn du dann nachts wach liegst oder diese Gedanken dich verfolgen, dann weißt du, dass sie dir wichtig sind. Und der sitzt dann hier wirklich wie betäubt da und dann heißt es in Vers 4, und alle, die die Worte des Gottes Israels fürchteten, wegen der Übertretung derer, die aus der Wegführung gekommen waren, versammelten sich zu mir und ich saß bestürzt da bis zum Abendopfer. Wer kommt zu ihm? Also erstmal sind es die sogenannten Weggeführten, also die mal weggeführt wurden, die sind jetzt aus dieser Verbannung zurückgekommen. Das ist ja das perfekte Bild auf uns. Wir sind zurückgekommen aus der Gefangenschaft. Und dann steht hier noch, dass das nicht einfach alle sind, sondern ein ganz bestimmter Typ von denen ist da. Das sind die, die die Worte Gottes fürchten. Ich habe die Stelle jetzt nicht auf dem Zettel, die fiel mir heute Morgen noch ein. Da ist es in den Psalmen einmal, ich zitter vor deinem Wort. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Bibel liest. Aber hast du noch Furcht vor diesem Wort? Wisst ihr, alten Brüder haben uns damals erzählt, dass sie teilweise ihre Bibel auf Knien gelesen haben. Die haben wirklich Ehrfurcht noch vor dem Buch gehabt. Das Buch ist doch für uns normal, oder? Jeder hat gefühlt 20 Stück davon zu Hause im Regal stehen. Aber der Einband, der ist ja dann oft beanspruchter als die Blätter, oder? Aber das sind die Leute, die das Wort Gottes noch fürchten. Die wissen ganz genau, wenn ich dagegen handle, dann geht es mir schlecht. Und wenn wir gucken, das Volk Israel, errettet aus Ägypten, durch die Wüste geführt, die haben das Land Kanaan bekommen, die haben sich versündigt und dann kam Gericht. Dann hieß es nicht, naja, das sind ja die Geretteten, dann ist ja nicht so schlimm, denen wird es schon gut gehen. Nein, nein. Und der Petrus schreibt uns ja, das Gericht beginnt am Hause Gottes. Und auch wir haben Grund genug, Gott zu fürchten, als Gerettete, Gott zu fürchten. Denn uns richtet er auch, wenn wir daneben laufen. Wenn uns das egal ist und wenn wir meinen, wir wissen es besser. Und Esra sitzt da bis zum Abendopfer. Das haben wir letzte Woche uns ja angeguckt. Dieses ständige Brandopfer, das dann am Abend gebracht wird. Und dazu gibt es dann noch dieses Speisopfer, das gebracht wird. Das steht, glaube ich, auch in der Elberfelder, müsste das stehen, auch in der Herbert-Janssen-Übersetzung, das Abendspeisopfer. Hier legt er jetzt mal Betonung auf das Speisopfer, das dazu gebracht wird. Das haben wir letztes Mal nur ein bisschen gestriffen. Ich habe das Manuskript draußen liegen gelassen. Das steckt da hinten hinter den anderen, so hochkant. Das seht ihr. Ich würde es mitnehmen. Oder ihr lest es selber nach. Muss ja nicht mein Zettel sein. Aber setzt euch damit mal auseinander. Beim Speisopfer ist das so, das könnten wir nachlesen, 3. Mose 2. Das ist direkt das Kapitel nach dem Brandopfer, wo das Brandopfer erklärt wird. Und da beschreibt er im Grundsatz das Brandopfer so, dass man Feinmehl nimmt. Das ist ja ein Bild auf dieses perfekte Wesen von Gott, auf seinen Charakter. Und man nimmt dieses Feinmehl und tut Öl da drauf, ein Bild für den Heiligen Geist, und lässt das in Rauch aufgehen. Das heißt, man gibt das zu diesem Brandopfer dazu und dann ist es ein lieblicher Geruch für den Herrn, für den Gott Israels. Wenn wir es überlegen, Gott, der Vater, ist im Himmel, der wird ja nicht verbrannt. Das ist ja der Herr Jesus. Und das perfekte Bild für ihn, er ist ja, das kennen wir, Römer 9, 5, ne? Jesus Christus, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Er als Sohn Gottes ist deckungsgleich mit dem Vater, der nimmt ja einen menschlichen Körper an, der wird ja verbrannt im Bild, denken wir das Brandopfer, der wird gekreuzigt und stirbt, ja. Und Öl, ihr kennt das vielleicht, das ist Lukas 4, da kriegt der Jesus ja da in Galiläa, ich glaube Kapernaum war das, wo er dann in der Synagoge ist, dann geben sie in die Jesaja-Rolle und dann liest er die Stelle vor, wo es die dann anfängt mit den Worten, der Geist des Herrn ist auf mir, und dann sagt er später, dieses Wort ist jetzt erfüllt vor euren Ohren. Also sagt er, ich bin dieser Knecht des Herrn. Er kommt im Heiligen Geist, er wandelt perfekt im Geist, das perfekte Beispiel für uns, wie man im Geist wandelt. Und dann Hebräer 9, 14, lass uns das mal aufschlagen. Und ich weiß, das haben wir schon ein paar Mal aufgeschlagen hier zusammen. Aber das ist so eine Bibelstelle, die kann man ruhig öfter lesen. Hebräer 9, Vers 14. Da beschreibt er nämlich, dass die alten Opfer aus dem Alten Testament ja letztendlich nicht bringen. Die sind ja nur ein Abklatsch, ist auch, das ist schon zu böse, aber das ist ja nur ein Abbild davon eigentlich, was sein soll. Dann heißt es in Vers 14, Hebräer 9, Vers 14, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Selbst das Opfer am Kreuz bringt er im Heiligen Geist nach, so wie im Heiligen Geist da, so wie dieses Speisopfer zum Brandopfer dazugegeben wird und mit verbrannt wird, das Feinmehl und das Öl. Und wir haben ja beim letzten Mal schon, letzte Woche gesehen, beim Brandopfer, dass das auch irgendwas mit uns Gläubigen zu tun hat. Dass das uns angeht, so ungemütlich wie das auch ist. Schlagen wir nochmal auf, 3. Mose 2 und lesen da einen Vers draus. Ich bin immer noch davon überzeugt, wenn die Bibel so einen Bericht macht und sagt, der Esra sitzt bis zum Abendspeisopfer da, dann hat das einen Grund, warum er das macht. Dann ist das nicht nur pragmatisch. Und jetzt heißt es hier in 3. Mose 2, Vers 11 über das Speisopfer: Kein Speisopfer, das ihr dem Herrn darbringt, darf aus Gesäuertem bereitet werden, denn ihr sollt dem Herrn keinen Sauerteig und keinen Honig als Feueropfer in Rauch aufgehen lassen. Und der Sauerteig ist ja vor allem oft ein Bild für Sünde. Und das kennen wir aus 2. Korinther 5, dass Gott den, der von keiner Sünde wusste, den Herrn Jesus für uns zur Sünde gemacht hat. Aber er hatte keine Sünde. Er hat bezahlt für unsere Schuld, für unsere Verbrechen. Aber er selber war sinnlos. Und dann kommen wir zu einem Problem, nämlich 3. Mose 23. Da gibt es nämlich noch ein Speisopfer und das ist anders. Das ist nämlich hier in 3. Mose 23 ab 15 wird das Fest der Wochen beschrieben, das Pfingstfest. Das kennen wir ja. Und hier passiert etwas und wir wissen ja, was Pfingsten in den frühen 30ern nach dem Jahr 0 passiert ist. Der Herr gießt den Geist aus und die Gemeinde entsteht, die neutestamentliche. Und hier ist eine Sache, Vers 17 lesen wir mal, 3. Mose 23, 17. Ihr sollt nämlich aus euren Wohnungen zwei Webebrote bringen. Also Webbrote, also Webopfer oder Schwingopfer wäre vielleicht besser, die werden vor dem Herrn hin und her bewegt. Das sind Sachen, die musst du auch vor Gott bewegen im Herzen. Das wäre das Bild dafür, für uns heute. Aber jetzt werden diese zwei Webbrote gebracht, von 2/10 Eva Feinmehl zubereitet. Die sollen gesäuert gebacken werden als Erstlinge für den Herrn. Jetzt haben wir da zwei Brote. Und zwei Brote heißt wahrscheinlich, jetzt macht Gott neue Heilskörperschaft gebildet. Das ist nicht mehr das Volk Israel, sondern jetzt die Gemeinde aus Juden und Heiden. Und die bringen was mit. Also du und ich, wir bringen was in die Gemeinde mit, nämlich uns selber. Wir bringen den Sauerteig gleich mit rein, indem wir da reinkommen. Wisst ihr, ihr kennt das vielleicht, man sagt ja immer, die perfekte Gemeinde gibt es nicht und spätestens dann, wenn ich dazukomme, dann ist sie nicht mehr perfekt, weil wir unseren Sauerteig mitschleppen. Und das ist ein Problem. Das ist etwas, womit Gott nichts anfangen kann. Nichts. Das gehört da nicht rein. Das Abendspeisopfer, bei dem Esra aufstand, musste ohne Sauerteig sein. Jetzt haben wir aber das Problem, dass wir mit Sauerteig sind. Was ist das, Sauerteig? Wir schlagen jetzt die Stellen nicht auf. Wenn ihr wollt, dann nehmt den Zettel, da stehen sie drauf. 1. Korinther 5 ist der Sauerteig zum Beispiel Sünde. In dem Fall moralische Sünde. Moralisches Vergehen in der Gemeinde, das tut einer. Und Paulus sagt, das ist Sauerteig. Ein andermal sagt der Herr Jesus in Matthäus 16, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Also wegen der Lehre, die sie verbreiten. Das waren ja schon extrem gesetzliche Leute, die hatten dann so Ideen, Sabbat, ne? Und mit ungewaschenen Händen essen die ja auch noch, die Jünger. Also werden dann ganze Riten manchmal ausgebildet, was man alles tun muss in der Gemeinde. Habt ihr gemerkt, Abendmahl lief eben nicht so glatt? Ja. Das ist keine Kritik, ne? Nicht falsch verstehen, aber so ein paar Stolperstellen, denn dann ist die Reihenfolge nicht wie ganz gewohnt. Ist ja nicht schlimm, ist auch Kleinigkeiten, ne, wisst ihr? Aber gesetzlich wäre jetzt, wie ein Pharisäer zu sein, wenn man jetzt aufstehen würde und sagt, das geht nicht, das muss genauso ablaufen. Und ihr Bösen, ihr tut das nicht, das war ein großer Fehler. Das wäre jetzt ganz plastisch, ganz einfaches Beispiel von heute, das wäre Pharisäertum. Also wenn ich Dinge festlege, die übers Geschriebene hinausgehen, über das, was Gott uns gegeben hat, und dann die Leute wild mache deswegen. Ja, da gehört bei den Sadduzäern auch noch so Dinge dazu, wie zum Beispiel, es gäbe keine Auferstehung oder so etwas. Oder dass man leugnet, dass Jesus Gott ist oder so. Das sind einfach Lehren, die gehören nicht in die Gemeinde. Das ist Sauerteig, der muss raus. Lukas 12 warnt er einmal auch vor den Pharisäern und dann nennt er ihren Sauerteig Frömmig, also ihre Heuchelei, sie die falsche Frömmigkeit. Man tut sehr fromm, man ist gut, aber eigentlich ist geheuchelt. Zu Hause läuft es dann ganz anders ab. Im Herzen was ganz anderes los. Wisst ihr, in der Welt ist das so, das kenne ich aus meinem zweiten Beruf, am besten ist es so, du machst formell alles mit, du kannst deine eigene Meinung haben, du darfst das alles für dich zu Hause anders machen, aber Hauptsache, du machst keinen Stress da draußen. Hauptsache, keiner merkt, ne? Künstler sind meistens eher linksorientiert politisch, Hauptsache, keiner merkt, dass du Werte hast, die man als rechts darstellen kann. Dann kannst du deinen Job gut machen, dann bist du auch angesehen. Und das darf in der Gemeinde nicht sein. Sie, ihr müsst wissen, wenn ich hier vorne stehe, verkündige, dann müsst ihr wissen, was ich wirklich denke. Dann kann ich euch nicht predigen und die Gemeinde, die denkt so. Na, dann sage ich denen das auch so. Ich kenne ja die Erklärung von dieser Lehre. Ich bringe denen das einfach. Dann wollen sie mich wiederhören, oder? Wenn du auswärts bist, kennst du eine Gemeinde, bringst denen das Thema, weißt, du bist wieder eingeladen, du kriegst auch Einfluss, kannst dann vielleicht mithelfen. Das ist Heuchelei. Es geht nicht. Du musst absolut ehrlich sein in der Gemeinde. Vielleicht gibt es Momente, wo du mal was zurückhalten musst, aber im Grundsatz darf das nicht sein. Du musst ehrlich sein. Galater 5 sagt Paulus, wenn man das Gesetz Moses halten will wieder, ja, wenn einer um die Ecke kommt mit Sabbat und so solchen Dingen, oder die hatten damals eine Sache mit der Beschneidung oder Essensvorschriften oder irgendwelche Dinge. Ich kenne das, bin ich aufgewachsen, mit einem Satz, ein Vers aus dem Mose rausgerissen. Der ist dann in der Luther 12er nochmal schlecht übersetzt. Da steht dann, der Mann, die Frau soll keine Männerkleider haben. Steht da nicht so im Hebräischen, aber egal, der wird rausgerissen. Dann werden alle verrückt gemacht, wenn die Frau irgendwo mal eine Hose trägt. Geht nicht. Das ist noch falsch angewendet, das Gesetz. Aber ich kann nicht mit das Gesetz Moses nehmen und dann die Leute verrückt machen in der Gemeinde. Sauerteig, der wird auch rausgekehrt. Und dann sind wir ja immer, wir sind ja schlau, ne? Wir, drei Verse weiter oder so, dann steht, dass man sein Bart nicht schneiden soll. Aber wehe, du trägst dann ein Bart. So schlau sind wir dann. Wir Christen neigen zu so einem Pharisäertum. Das eine überhöhen wir, weil man vielleicht selbst heimlich eine Schlagseite da hat und nicht zurechtkommt. Dann machen wir die anderen damit verrückt, ja? Oder man fühlt sich damit besonders fromm oder was auch immer. Dann überhöht man es. Und das andere, ja, das kann man unter den Tisch fallen, das ist nicht so wichtig. Das geht nicht in der Gemeinde Jesu. Das sind die Probleme, die rausgehören. Wisst ihr, fragen wir uns, warum machen wir das Speisopfer? Naja, die haben ja was in Israel, was da nicht sein darf. Das vielleicht auf den ersten Blick ganz nett scheint sogar und gut ist und so angenehm. Gehören die auch noch dazu, ist doch toll. Naja, es sind manche Dinge, die fühlen sich toll an, aber später sind sie nicht mehr gut. Später haben wir einen geistlichen Unfall. Dann kracht es dann wieder irgendwann. Oder in Markus 8 warnt er Jesus vor dem Sauerteig des Herodes, also einem weltlichen Herrscher. Da gibt natürlich auch die unmoralen Herrscher dazu, aber wisst ihr, auch die Weisheiten dieser Welt. Habt ihr das eben im Lied gemerkt? Ich will keiner Weisheit und keiner Macht der Welt trauen. Wisst ihr, die Griechen waren ja ein sehr weises Volk. Ich fühle dich jetzt nicht geschmeichelt, ich bin auch nur ein halber Grieche. Ne? Aber sie waren ja menschlich gesehen ein sehr weises Volk. Sie hatten viele Philosophen und die hatten eine tolle Erfindung. Menschlich gesehen ist die echt toll, die Erfindung, die hatten gesellschaftlich. Vielleicht werden mich der eine oder andere jetzt nicht mögen, wenn ich das sage, aber ich wag's einfach mal trotzdem zu sagen. Die haben was erfunden, damit sie ihre Probleme in der Gesellschaft lösen können, haben sie Demokratie erfunden. Das ist eine weltliche Weisheit, ein weltliches Mittel, ist vielleicht auch, ja, meinetwegen die beste Staatsform, die wir heute haben, eine Demokratie, ist aber Welt. Es gehört nicht in die Gemeinde. Da muss man gucken, wie kann man einen anderen Weg finden. Und wisst ihr, wir denken ja immer, wir sind fertig, oder? Wir haben die ganze Bibel durchgelesen, wir haben richtig gute Bücher gehört, wir haben ganz schlaue Predigten gehört. Wir wissen doch schon alles, wie es geht. Mir fällt das immer beim Bibellesen auf, dass ich habe das Ding nicht nur einmal durchgelesen, aber ich stelle immer fest, das ist ein Vers, den habe ich nie gelesen, ich habe immer drüber gelesen. Warum habe ich da drüber gelesen? So wichtig. Und oft geht's uns so, weißt du, du kannst die Bibel 100-mal lesen, dann tut es dir gut, wenn du sie noch 100-mal liest. Und wenn man sagt, jetzt haben wir es aber immer so gemacht, vielleicht sollten wir da mal reingucken, vielleicht soll es doch anders laufen. Vielleicht denken wir, es ist so gut, weil wir uns daran gewöhnt haben. Und ich glaube, eine Gemeinde darf auch mal hinterfragen, was sie tut. Also biblisch hinterfragen, nicht aufmüpfig und wir wollen Revolution und eigentlich wollen wir auch einfach nur wieder was anderes. Das habe ich erlebt. In der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, gab es mal eine Abspaltung, kann man so auch nicht ganz sagen. Aber da ist mal eine Gruppe rausgegangen. So ungefähr, ich glaube, das waren fast 10%, die haben die Gemeinde verlassen. Haben sie neuer gemacht. Und da hatten die so zwei Strömungen in der Gemeinde. Die eine, die wollte die Bibel aufschlagen und so gucken, wie soll es jetzt gehen. Wir kommen jetzt aus einer sehr strengen Gemeinde, lass uns mal die Bibel aufschlagen und gucken, wie es wirklich geht. Die anderen, die wollten das nicht. Die wollten eigentlich dieselbe Gemeinde vorhaben, nur die letzte Regel, die wollten sie nicht haben. Und dann fing der Machtkampf an. Oder zumindest von dieser einen Seite, die wollten schon regeln und bestimmen über die anderen. Naja, dann ist das wieder kaputt gegangen. Und man eigentlich einfach nicht bereit ist, Sauerteig auszuräumen. Und irgendwann holt der uns immer ein. Das holt uns ein. Wir denken, warte mal, das ist meiner Predigt gesagt zum Thema Sterben. Ne? Wir denken, wir kommen dran vorbei. Jeder weiß, ich muss sterben, aber man empfindet das so, ich werde nicht, das ist nicht real für mich, der Tod. Und so ist es hier auch. Das sind so Dinge, wo du denkst, das ist doch nicht schlimm, das haben wir immer so gemacht, müssen wir nicht drüber nachdenken, ist doch gut. Irgendwann holt uns sowas ein. Und dann kracht es an dem Punkt wieder. Und da müssen wir auch als Gemeinde, denn das ist eine Sache, die geht die ganze Gemeinde an, die muss hingehen, 1. Korinther 5, 7 leben. Abendmahl, das steht ja im Zusammenhang mit dem Mahl. Mit dem Passahlamm Christus in 1. Korinther 5. Deswegen soll man Sauerteig ausräumen. Weil Gott uns nicht gebrauchen kann, wenn wir nicht so leben, dass wir den Sauerteig immer wieder ausräumen. Natürlich sind wir nicht fertig. Wisst ihr, das Schlimmste, was in der Gemeinde passieren kann? Sie denkt, oh, Motor läuft, Getriebe geschmiert, super. Das Schlimmste, was passieren kann, dann hörst du auf zu kämpfen, dann hörst du auf zu ringen darum, wie es gehen soll. Da kommst du in den Trott und irgendwann kommst du nicht mehr weiter. Und wenn wir mal zurückgehen zu unserem Esra-Text. Jetzt macht der Esra ja genau das, er steht bei diesem Opfer auf. Damit zeigt uns die Bibel, das ist es. Darum geht es hier eigentlich in diesem Text. Und dann machen sie das, dann geht es hier weiter. Vers 5. Um das Abendopfer stand ich auf von meiner Demütigung, bei der ich mein Hemd und mein Obergewand zerrissen hatte, und ich fiel auf meine Knie und breitete meine Hände aus zu dem Herrn, meinem Gott. Entschuldigung. Jetzt wendet er sich an Gott, da wo die Hilfe herkommt. Ich habe gerade ein Problem. Beschäftige ich mich gerade, ich muss ein Auto abmelden, weil wir ein neues gekauft haben. Ich finde den blöden Fahrzeugbrief nicht. Und du kannst ein Auto nicht abmelden ohne Brief. Du müsstest eine Versicherung an Eidesstadt abgeben, damit du einen neuen Fahrzeugbrief beantragen kannst. Das ist eigentlich nur ein Zettel mit einer Unterschrift. Ist eigentlich, Handhabung ist nicht wild, aber es ist ein Eid. Und jetzt weiß ich, dass der Jesus sagt, und Jakobus schreibt es dann nochmal in seinem Brief, dass der Jesus sagt, ihr sollt überhaupt nicht schwören, also überhaupt keinen Eid ablegen. Ich denke, ja, ist das so gemeint? Und ich höre mal von dem Bruder die Predigt an, wo das drin vorkommt in seinem Text. Ich hätte mir das sparen können, weil ich wusste ja schon, was er sagen wird. Wisst ihr, wir fragen ja manchmal einen Prediger, damit wir ein Alibi haben. Aber der hat das ja so erklärt und das passt mir gerade gut rein in meinen Kram. Wir sind ja manchmal so spitz, wir sind ja so schlau. Der Jesus macht eine knallharte Ansage und wir sind so gute Ausleger, wir finden raus, warum wir es doch machen können. Anstatt kindlich gehorsam zu sein. Esra macht es nicht, er wendet sich an Gott und dann betet er hier. Und ich sprach, mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, mein Angesicht aufzuheben zu dir. Das wäre meine Haltung vor Gott. Und Gott nicht mehr als einen Kumpel sieht, sondern als das, was er ist. Er ist der Gott und er ist der Herrscher. Und er hasst Sünde, auch unsere, die wir Gläubigen tun. Also Ich scheue mich, mein Angesicht aufzuheben zu dir, mein Gott, denn unsere Missetaten sind über uns, unser Haupt gewachsen. Und unsere Schuld ist so groß, dass sie bis an den Himmel reicht. Aber Esra, du hast doch keine Frau von den kanaanäischen Völkern genommen. Warum sagst du unsere Missetat? Wisst ihr, wir sind doch toll. Fußball-Weltmeisterschaft. Deutschland gewinnt. Wann war das? 2014. Was sagen wir Deutschen? Wir haben gewonnen. Also wir Deutschen, wir haben gewonnen. Keiner von uns war in Brasilien. Keiner von uns hat überhaupt mal diesen Ball getreten. Aber wir haben gewonnen. Wenn die verlieren, sagen wir, ja, die Nationalmannschaft hat verloren. Das hat ja mit uns nichts zu tun. Das ist nicht so in der Gemeinde. Wenn du hier drin bist, dann hängst du mit drin. Und Esra ist jemand, der sich dessen stellt. Vor allem, wenn man jemand ist wie Esra, der zum Beispiel das Wort führt, die Schrift vorliest und auslegt. Dann stellt er sich da drunter. Der gehört dann dazu. Das sind dann seine Leute. Der sagt nicht, ja, die haben gesündigt. Ich? Die reine Weste. Nein, er stellt sich dazu. Der Paulus sagt einmal zu den Korinthern, in diesem 1. Korinther 5 Abschnitt, wo diese abscheuliche Sünde passiert, also jemand, die lebt, sagt er, ihr lässt ihn einfach in eure Gemeinde kommen. Der darf mit euch Mahlfeier halten. Eigentlich solltet ihr Leid tragen, dass sowas in eurer Mitte passieren konnte. Habt ihr nicht aufgepasst auf euren Bruder? Es gab mal ein Wartezimmer, ich weiß nicht, wo das war, bei Willem Busch oder bei einem Arzt oder ich weiß es nicht mehr. Da stand ein Bild an der Wand, da stand diese Frage von Kain: Soll ich meines Bruders Hüter sein? Die Antwort stand drunter: Ja, sollst du. Pass auf deine Geschwister auf. Also nicht Kontrollfreak sein und alles auskundschaften, oder? Ist das noch so, wie ich es mir vorstelle? Nein, nein, das meint er nicht, sondern ihm fragen und sich kümmern, wie geht es ihm geistlich? Und Esra ist einer, wenn wir das weiter durchlesen würden, dann würden wir genau das die ganze Zeit feststellen, dass der Esra, der trägt wirklich Leid rum, das nimmt ihn richtig mit. Und wisst ihr, was der betet? Der zeigt dann auf, du hast uns doch schon durch die Gerichte geführt. Und trotzdem ist unsere Missetat vor dir. Weil wir immer noch nicht gelernt haben, immer noch nicht den Mut hatten. Das sagte Einstein mal. Er sagte mal, Dummheit ist, wenn man immer wieder dasselbe tut, in der Hoffnung, dass ein anderes Ergebnis rauskommt. Man tut und macht immer dieselben Schritte, man wagt sie nicht aufgrund der Schrift zu hinterfragen und wundert sich, dass es immer wieder kracht. Immer wieder ähnliche Punkte, wo es kracht, ähnliche Situationen. Und das bedauert Esra hier. Das tut ihm wirklich weh. Und so betet er das dann. Und in Vers 10, Kapitel 10 geht es dann weiter. Wir überspringen das mal einfach. Und da steht dann Vers 10, Kapitel 10, Vers 1, während nun Esra so betete und sein Bekenntnis ablegte, weinend und hingestreckt vor dem Haus Gottes, versammelte sich zu ihm aus Israel eine sehr große Volksmenge von Männern, Frauen und Kindern, denn das Volk weinte sehr. Wisst ihr, es gibt so ein Ding, das ist schwierig zu verkündigen. Das ist das Thema Reue. Und wisst ihr warum? Weil du echte Reue nicht machen kannst. Aber du kannst sie wunderbar heucheln. Und Jeremia zeigt das einmal auf, dass wenn jemand wirklich umkehrt und einsieht, dass Gott Recht hat und ihm Recht gibt, danach kommt als Folge die Reue. Die kommt nicht vorher. Du musst erst Buße tun in deinem Herzen und dann kommt Reue. Und hier sehen wir das beim Volk. Sie merken wirklich, sie haben wirklich erkannt, dass sie gesündigt haben. Und sie haben wirklich ihre Einstellung dazu geändert. Und dann kommen die anderen. Und da ist ein Mann, der das Wort ergreift, der sagt, jetzt komm, steh auf, du musst handeln, denn es ist noch Hoffnung da. Weil Gott noch kein Gericht geübt hat. Ist noch Hoffnung da. Wir können noch handeln, wir können noch was tun. Es ist nicht zu spät. Es ist noch Hoffnung da. Und dann sehen wir wieder, dass Esra, der hakt das jetzt nicht für sich ab, sondern der nimmt jetzt in Vers, der steht wieder auf, nimmt von den Obersten, der Priester, ein Eid von denen, wir lesen das mal, Esra 10, 5 und 6. Da stand Esra auf und er nahm einen Eid von den Obersten, der Priester, der Leviten und ganz Israel, dass sie nach diesem Wort handeln wollten Also wir wollen das Gesetz wieder einführen, sie wollen gehorsam sein. Wisst ihr das, was wir letztes Mal hatten, Hingabe? Hingabe heißt nicht leidenschaftlich sein. Ein starkes Gefühl, dass man das über die Vernunft geht und man brennt so seelisch für eine Sache, weil es so toll ist und man guckt nicht mehr links und rechts. Das wäre Leidenschaft, das ist gehört gekreuzigt, sagt Paulus. Sondern echte Hingabe würde sich in echtem Gehorsam äußern, dass man Gott wirklich gehorsam ist. Dass sie nach diesem Wort handeln wollten und sie schworen und Esra stand auf von dem Platz vor dem Haus Gottes und ging in die Kammer Johannes, des Sohnes Eliaschibs. Er ging dort hinein und aß kein Brot und trank kein Wasser, denn er trug Leid wegen des Treuebruchs derer, die weggeführt gewesen waren. Esra ist jetzt nicht einfach durch. Ich habe einmal gewaltiges Gebet gesprochen, die Leute haben geweint. Super, sind wir durch. Nein, nein. Der braucht jetzt Weisheit von Gott, was er tun soll. Jetzt überlegen wir uns das mal. Er steht jetzt am Ende des Kapitels. Die haben geheiratet. Die haben zusammen gelebt. Einige haben sogar Kinder gehabt. Was machst du denn jetzt? Das ist nicht so einfach. Und der braucht jetzt wirklich, und der braucht sie wirklich. Der merkt auch, wenn ich jetzt normal bete, das reicht in diesem Fall nicht. Das ist jetzt wirklich schlimm und wirklich ernst. Das ist nicht mehr einfach. Esra merkt, ich komme hier nicht weiter, auch als Schriftgelehrter nicht mehr. Ich habe die Lösung nicht. Ich habe das mal, ich glaube, ich habe es auch letzte Woche gesagt, ich habe so einen Chorleiter, der sagt dann manchmal zu uns jetzt wieder, haben wir gerade Probenwochenende gehabt für ein Stück für Palmsonntag, und dann sagt er, wenn ihr denkt, ihr könnt die Stelle schon, dann ist es schon falsch. Und es ist in der Gemeinde genauso. Wenn ich denke, ich weiß doch schon, wie Gemeinde geht, ich weiß doch, wie es funktioniert, dann liegst du schon daneben. Da ist Demut schon ganz weit weg. Und Esra braucht wirklich diese Führung. Und dann bringt das Konsequenzen mit sich. Er holt dann in den nächsten Versen, sagt er, ihr müsst alle innerhalb von 3 Tagen jetzt kommen, sonst werdet ihr hinausgetan aus der Gemeinde der Weggeführten. Man wird ausgeschlossen. Also das wird jetzt wirklich ernst. Das hat jetzt Konsequenzen. Und sind wir ehrlich, das ist das, wovor wir uns dann scheuen. Wenn man wirklich mal Konsequenzen ziehen muss. Das ist uns unangenehm. Das will man nicht. Wenn man wirklich vielleicht jemand sagen muss, du musst jetzt gehen, es geht nicht, wie du lebst. Wir müssen jetzt einen anderen Weg gehen, weil das nicht biblisch ist. Das sind nicht biblische Prinzipien, die hier gewahrt werden. Das ist was anderes, das macht die Welt, da müssen wir jetzt einen anderen Weg gehen. Oh, das wollen wir nicht, weil wir uns so dran gewöhnt haben. Oder weil es uns noch Recht eingebracht hat oder sonst was in der Gemeinde. Das wollen wir nicht. Vers 9, da versammelten sich alle Männer von Juda und Benjamin in Jerusalem auf den 3. Tag. Das war der 20. Tag des 9. Monats und das ganze Volk saß auf dem Platz vor dem Haus Gottes, zitternd um der Sache willen und wegen des strömenden Regens. Wisst ihr, da hört dann irgendwann der Spaß einfach auf. Das müssen wir überlegen. Gemeinde ist kein Spaßverein. Da wird es manchmal ernst. Und dann haben die noch ganz miese Umstände, es regnet. Manchmal passt hier es echt nicht, wisst ihr. Ich hätte heute ungern gepredigt. Eigentlich würde ich mich jetzt ganz gerne in den Gedanken suhlen, dass ich meinen Brief verloren habe fürs Auto. Das geistert mir da oben rum. Jetzt hätte ich mich gerne darin gesuhlt und nicht gepredigt. Könnte ja auch ein anderer machen. Nein, das ist jetzt meine Aufgabe. Das muss ich machen. Wisst ihr was, das tut sogar menschlich ganz gut, weil du da mal abgelenkt bist von dem Zeug. Ich kann ja jetzt am Wochenende eh nichts machen. Und das ist manchmal in der Gemeinde so, deine Umstände passen nicht. Ich habe letztes Jahr ein Problem gehabt, es hat nicht nur hier gekracht, ich hatte noch ein Problem im Beruf. Und das war sehr unangenehm und ich habe gedacht, nee, das passt mir jetzt eigentlich gar nicht. Gott, warum machst du das eigentlich? Da geht's schlecht, da habe ich Probleme, da geht's schlecht, da habe ich Probleme und überall bin ich der Böse. Warum machst denn du das? Ja, das ist manchmal so. Aber das ist manchmal auch Erziehung Gottes. Wisst ihr, wenn es uns zu wohl wird, wenn es zu gut geht, dann wirst du lasch. Dann ist mit der Hingabe nicht weit. Hier geht es dann weiter. Sie haben diese schweren Umstände. Dann lesen wir wieder, dann betont die Bibel in Vers 10 hier. Und Esra, der Priester, stand auf und sprach. Und dann hält er ihnen ihre Schuld vor. Aber er tut das jetzt nicht mehr einfach nur als einer, der die Schrift kennt. Trocken. Vielleicht überheblich oder intellektuell. Nein, er tut es als ein Priester, als priesterliche Gesinnung. Wisst ihr, das geht dann später so weit. Also die Kinder Israel, die Israeliten bezeugen hier wirklich, wir wollen das tun. Dann steht wieder eine Gruppe auf, die sagt, nee, uns passt es aber nicht. Wir wollen das nicht. Also eigentlich gefällt uns das mit den Frauen jetzt. Eigentlich gefällt das uns jetzt so. Wir wollen das nicht ändern. Und dann sagen aber andere, doch, wir wollen es trotzdem tun, weil wir erkannt haben, dass es richtig ist. Wir machen das, dann macht ihr es nicht, aber wir machen es. Wir gehen jetzt diesen Weg. Und dann heißt es, Vers 14, also man schildert ihn, guck mal, Esra, das ist hier gerade ganz mies, es regnet, das können wir hier nicht klären, aber wir müssen es klären. Vers 14 heißt es dann, lasst doch unsere Obersten für die ganze Gemeinde einstehen. Und wisst ihr, das fehlt uns oft. Wir sind dann nicht so wie Esra, der sagt, ich stelle mich jetzt mit drunter. Ich stelle mich in den Riss, heißt es einmal in der Bibel. Das wird über den Herrn Jesus gesagt. Er stellt sich in den Riss zwischen Gott und Mensch. Ich stehe jetzt für die ein. Wisst ihr, wenn du irgendwo Verantwortung hast in der Gemeinde, dann bist du nicht der Chef der Leute, sondern dann bist du der, der einsteht für sie, wenn sie einen Fehler machen. Das ist der Gedanke des Leitens in der Gemeinde. Du stehst ein für sie, wenn sie einen Fehler machen. Du sagst dann nicht, ja, ihr macht das wieder falsch, ihr hört nicht auf mich. Nein, nein, du benimmst die Verantwortung. Das ist priesterliche Gesinnung. Und wir sind ja Priester des neuen Bundes. Und das ist die Haltung, die wir mitbringen müssen. Ich stehe jetzt für die anderen ein. Ich rede mich da nicht raus. Ich ziehe mich nicht, wie sagt man das heute, ich ziehe mich aus der Affäre. Sondern ich stelle mich neben sie. Ich stelle mich mit drunter unter das Elend, unter das Problem. Ich will, dass es gelöst wird, aber ich schiebe sie nicht weg. Und dann kommt das, was brutal ist. Dann kommt 16 und 17 und die Kinder der Wegführung machten es so, und der Priester Esra sonderte sich Männer aus, die Familienhäupter ihrer Stammhäuser, und diese alle mit Namen bezeichnet. Die setzten sich am ersten Tag des 10. Monats zusammen zur Untersuchung der Angelegenheit. Und sie erledigten die ganze Angelegenheit der Männer, die fremde Frauen heimgeführt hatten, bis zum ersten Tag des 1. Monats. Wisst ihr, die sind jetzt nicht schluderig. Die sagen, ja komm, wir machen das mal so ein bisschen. Wir machen es heute in der Politik. Wir lassen jetzt 2, 3 gehen. Der Rest bleibt, die machen weiter. Haben wir gerade wieder erlebt, ne? So machen wir Menschen das, menschlich. So lösen wir das Problem doch, oder? Es muss nur noch aussehen nach einer Lösung. Sie hat mein Chef gesagt, der hat das gesagt, das mag betriebspolitisch, vielleicht mag das ja gut sein, ich weiß nicht. Der sagte, ja, nee, das können wir den Leuten so nicht verkaufen. Es ist nicht wichtig, ob es richtig ist, es ist wichtig, können wir es den Leuten verkaufen? Können wir ihnen darstellen, dass das eine nette Sache für sie wäre? Das ist viel wichtiger. Aber die machen das nicht, die ziehen das wirklich durch, die räumen wirklich auf. Die machen das, was wir als Befehl haben, räumt den Sauerteig aus, das ziehen die durch. Und das müssen wir auch als Gemeinde lernen, dass wir, wenn wir feststellen, da gehen wir nicht ganz biblisch, dann müssen wir es rausräumen, bis der letzte Krümel Sauerteig raus ist. Und das kann dauern, das ist ja auch nicht. Also wann haben sie angefangen? Ich glaube 10. Monat und dann das geht 2 Monate. Das ist nicht mit einem Mal erledigt. Ich weiß nicht, was die zu tun hatten. Ich weiß nicht, ob die geschlafen haben nachts in der Zeit. Aber sie haben sich denen gestellt, egal ob die Nächte schlaflos sind. Wenn dir Gemeinde am Herzen ist, dann nimmst du es in Kauf, dass du mal nachts nicht schlafen kannst. Wisst ihr, der Jesus hat es wirklich in Kauf genommen, bis aufs Letzte. Der ist am Ende sogar gestorben. Und ohne dem wäre keiner von uns hier. Und jetzt ist die Herausforderung an uns, aber bedenken wir das Brandopfer. Ich kann es nicht bringen, ich kann es nicht machen, ich bin auch nicht der, die Lösung hat. Die hat er. Und er befähigt mich durch seinen Geist, das auch durchzuziehen. Ich muss jetzt nicht Angst haben und sagen, oh, kann ich das machen, halte ich das durch, habe ich die Kraft dafür? Nein, ich sag dir was, du und ich, wir haben die Kraft nicht, wir haben auch nicht die Ausdauer dafür, wir haben auch nicht die Weisheit dafür, aber er hat sie und er will sie uns geben. Und dann lasst uns das zum Schluss aufschlagen und dann beten wir, dann sage ich dazu auch nichts mehr. Hebräer 4, und ich habe gerade den Eindruck, das wird hier so eine Schlüsselstelle für den Esra, für das Esra-Buch, weil er genau das macht, was hier steht. weil er uns das vorlebt. Hebräer 4, 14 bis 16. Ich würde vorschlagen, wir erheben uns dafür und dann bete ich. Also Hebräer Kapitel 4, 14 bis 16. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und danke, dass du alles für uns vollbracht hast, dass du uns mit deinem Blut erkauft hast, dass du uns ein neues Leben geschenkt hast, dass du uns deinen Geist ins Herz gegeben hast, damit wir alles haben, was zum Leben und zum Wandel in der Gottesfurcht nötig ist. Und danke, dass du unser hoher Priester willst. Und bitte gib uns einfach Gnade, dass wir uns dir wirklich hingeben, bereit sind, dir gehorsam zu sein und auch mal bereit sind, so wie es Esra und das Volk Israel damals getan hat, den Sauerteig auszuräumen. Bitte gib uns immer wieder offene Augen dafür, wo wir dir noch nicht treu nachfolgen oder wo sich alte Dinge wieder eingeschlichen haben. Und bewege unsere Herzen dazu, dass wir bereit sind, die Dinge auch anzugehen. Amen.